Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ruppige Debatten über die Geschichte gehören zum Inventar einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft, auch in den USA. Aber in den letzten beiden Jahren hat der Streit über die Geschichte der amerikanischen Revolution, die Rolle von Sklaverei und Rassismus, eine neue Schärfe angenommen. Aus einer vor allem akademischen und medialen Debatte ist, von vielen hier in Europa noch unbemerkt, ein Machtkampf zwischen Demokraten und Republikanern geworden. Und dieser Machtkampf rührt an die Grundfesten der amerikanischen Demokratie. Uli Hufen mit einem Einblick in die History Wars und die Antipoden der Geschichtskriege.
Die Massachusetts Historical Society ist eine ehrwürdige amerikanische Institution. Im vergangenen Oktober trafen hier zwei prominente Historiker aufeinander. Experten für genau die Zeit, in der die Historical Society gegründet wurde. Das war 1791. Eine Debatte über die amerikanische Revolution war angekündigt. Und zwei Perspektiven. Auf der einen Seite Gordon Wood, Jahrgang 1933, Pulitzer-Preisträger, über Jahrzehnte Professor an Elite-Universitäten wie Harvard, Cambridge und Brown. Konservativ. Auf der anderen Seite der liberale Herausforderer, Woody Holton, Jahrgang 1959, Professor an der Universität von South Carolina. Mit kollegialen Freundlichkeiten hielten die beiden Herren sich keine Sekunde auf.
Woody ist ein guter aktivistischer Historiker, der eine Geschichte will, die sich nutzen lässt für die Lösung von heutigen Fragen. Und das ist ein Problem, das viele Historiker heute haben.
Was für eilige Ohren unverfänglich, fast freundlich klingen mochte, war ein vernichtender Vorwurf. Holton, so sagte Wood, biege sich die historische Wahrheit passend zurecht für seine liberale Agenda. Professor Woody Holton.
There's the historians like Gordon Wood.
Gordon Wood war ein Freund von mir, aber leider sind wir jetzt Feinde. Er beantwortet meine Anrufe nicht mehr seit der Debatte. Aber ich denke, ich kann fair beschreiben, wie er es sieht. Für ihn waren sich in der amerikanischen Revolution die meisten Amerikaner über die meisten Fragen einig. Er wird zugeben, dass jeder fünfte Amerikaner ein Sklave war. Früher hat er das nicht zugegeben. Aber er wird sie als inert beschreiben, wie ein Gas, das nicht brennbar ist. Es tut nichts, es ist einfach nur da. Und Frauen werden in einem Buch von Gordon Wood ebenfalls nur eine sehr kleine Rolle spielen.
Für Gordon Wood war die amerikanische Revolution eine liberale Transformation von welthistorischer Bedeutung. Grundsätzliche Kritik an den großen Männern, die sie bewerkstelligt haben, und an ihren Idealen gilt ihm als Angriff auf die Grundfesten der Nation. Auch in Woody Holtons neuem Buch Liberty is Sweet fehlen die Boston Tea Party, George Washington und die Schlacht von Lexington und Concord nicht. Eckpunkte jeder Revolutionsgeschichte. Aber im Mittelpunkt stehen bei Holton Amerikaner, die in klassischen Revolutionsbeschreibungen früher kaum vorkamen. Sklaven und Indianer, Frauen, Arme und religiöse Abweichler.
Almost everything that you can witness in America after 1776.
1776 hat in Amerika im Grunde wenig verändert. 1776 war kein Wendepunkt, was die Sklaverei angeht. Jedenfalls nicht da, wo 90% der Sklaven lebten, nämlich im Süden. 1776 war auch kein Wendepunkt für Frauen, die beinahe so etwas wie Eigentum ihrer Ehemänner waren, fast wie Sklaven. Das änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts langsam, als die ersten Gesetze auf Bundesstaatenebene kamen, die Frauen von der Herrschaft ihrer Männer befreiten.
Solche Überlegungen führen Holton zu einer radikal anderen Interpretation des Jahres 1776.
I think it's an exaggeration to even call the American Revolution.
Wir sollten vom Unabhängigkeitskrieg sprechen, weil die amerikanischen Eliten wie Thomas Jefferson und George Washington unabhängig wurden von Großbritannien. Aber das ist etwas ganz anderes als eine Revolution.
Bei Woody Holton wird damit aus einer erhebenden Heldengeschichte mit großen Idealen eine überaus problematische Geschichte, an der viele beteiligt waren. Mit eigenen Interessen und Zielen, mit Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht. Wobei die Unversöhnlichkeit zwischen Wood und Holton klar macht, es geht dabei um weit mehr als um konträre Standpunkte zweier Akademiker über die Geschichte der USA. Es geht um die Gegenwart und Zukunft des Landes. Und diese Debatte wird überall in den USA geführt.
Es wird über die Frage diskutiert, wie die amerikanische Revolution zu bewerten sei, wie die Bedeutung und die Rolle der Sklaverei zu bewerten sei, wie die Bedeutung und Rolle von Rassismus in der amerikanischen Geschichte zu bewerten sei. Also es gibt diese sehr intensiven Diskussionen um Geschichte, die hier ja auch jetzt mit diesem Begriff der History Wars, also sozusagen der Geschichtskriege, belegt werden. Und da ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, die nicht isoliert zu betrachten, sondern im Kontext der größeren politischen, kulturellen Auseinandersetzungen zu verstehen.
Der Zeithistoriker Thomas Zimmer unterrichtet derzeit als Gastprofessor an der Georgetown University in Washington, D.C. Unter anderem einen Kurs mit dem Titel 21st Century History Wars – Geschichtskriege des 21. Jahrhunderts.
Aus der Sicht derjenigen, die diesen Kampf betreiben, ist das alles ein Kampf. Ja, es sind nicht getrennte, isolierte Phänomene, sondern es ist insgesamt eine Situation, in der die weiße christliche Vorherrschaft politisch und kulturell unter Druck geraten ist, der versucht, die zu stabilisieren, sie aufrechtzuerhalten, sie wieder durchzusetzen, politisch und kulturell. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der große Kontext. Und in dem sehen wir jetzt diese Kämpfe um Geschichte und dann in Gesetze gegossen sozusagen der Kampf um die Vorherrschaft, nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern überhaupt im Bildungswesen.
Einer der Kristallisationspunkte der Debatten ist das sogenannte 1619-Projekt. Was im August 2019 als Sondernummer des New York Times Magazine begann, hat sich zwei Jahre später ausgewachsen zu einer mächtigen multimedialen Geschichts- und Aufklärungsinitiative. Das war spätestens im Winter 2020 klar, als die Zeitung eine Fernsehwerbung während der Oscar-Verleihungen schaltete. Die R&B-Sängerin Janelle Monáe war da zu sehen in einem weißen Kleid vor romantischer Ozeankulisse. Und Monáe verkündete eine drastische Botschaft.
In August 1619, a ship appeared on this horizon.
Im August 1619 tauchte hier am Horizont in der Nähe von Point Comfort, Virginia, ein Schiff auf. An Bord waren mehr als 20 versklavte Afrikaner, die an die Kolonisten verkauft wurden. Kein Aspekt des Landes blieb unberührt von der Sklaverei, die folgte. Amerika war noch nicht Amerika, aber dies war der Moment, als es begann.
Das Ziel des 1619-Projektes ambitioniert zu nennen, ist eine Untertreibung.
Also das Ziel dieses 1619-Projekt war ja, eine andere Perspektive auf die amerikanische Geschichte zu etablieren, eine andere Erzählung von Amerika, die den Ursprung nicht 1776 verortet, also mit der Unabhängigkeitserklärung, und eben den Fokus auch wegnimmt von den weißen Gründervätern, sondern ihn legt auf das Jahr 1619 und damit ins Zentrum stellt die Sklaverei bzw. deren langfristige Wirkung und damit auch sozusagen den strukturellen und systematischen Rassismus und vor allem den Kampf darum, das Ideal einer Gesellschaft zu verwirklichen, in der tatsächlich alle Menschen gleich sein sollen.
Für Fachhistorikerinnen und Historiker war wenig von dem, was das 1619-Projekt vortrug, neu, kontrovers oder skandalös. Sicher, man konnte über vieles diskutieren, es gab Fehler, auch einen groben.
Nicole Hannah-Jones in her article suggested that
Nicole Hannah-Jones behauptete, Männer wie George Washington und Thomas Jefferson, die hunderte Sklaven besaßen, hätten gegen die Briten rebelliert, weil sie Angst hatten, dass die Antisklavereibewegung in Großbritannien dazu führen würde, dass das Parlament in London die Sklaverei in den Kolonien verbietet. Aber diese Gefahr bestand nicht. Die Führer des British Empire wussten sehr gut, dass ihr eigener Wohlstand, genau wie der von Nordamerika, auf Sklaverei basierte.
Dieser und andere kleine Fehler in der Zeitungsversion des 1619-Projektes wurden in der kürzlich erschienenen Buchausgabe korrigiert. Aber die rasende Wut, mit der das Projekt vom konservativen Amerika aufgenommen wurde, hatte einen anderen Grund.
Was da so stark abgelehnt wird, ist vor allem, dass zu den Heldenfiguren in der amerikanischen Geschichte, in dieser Lesart von Nicole Hannah-Jones, eben nicht weiße Figuren werden. Ja? Also es sind eben nicht Abraham Lincoln oder die weißen Abolitionisten, die dieses Land stetig verbessern, sondern es sind die schwarzen Sklaven selber. Oder es sind dann sozusagen nach dem Bürgerkrieg die Schwarzen im Jim Crow South, die einfach sich nicht unterkriegen lassen. Es ist die schwarze Bürgerrechtsbewegung.
Someone on Twitter put it best.
Auf Twitter hat es jemand sehr gut gesagt. Die Kritiker waren nicht wütend wegen der Fehler, die das Projekt 1619 gemacht hatte. Sie waren wütend über das, was stimmte.
The things they got right.
Typische Reaktionen konservativer Kritiker klangen so.
Im Gegensatz zu seinen erklärten Zielen scheint der Zweck des 1619-Projekts darin zu bestehen, Amerika zu delegitimieren und seine Bürger weiter zu spalten und zu demoralisieren.
Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich sprach gar von Propaganda und Gehirnwäsche. Doch es blieb nicht bei harter, unsachlicher Kritik. Weil in den Augen der Konservativen das 1619-Projekt bewies, dass angeblich linke, zersetzende, unamerikanische Kräfte die Macht nicht nur an den Universitäten, sondern auch in Institutionen wie der New York Times übernommen haben, versuchen die Republikaner jetzt mit Hilfe von Gesetzen auf Bundesstaatenebene dagegen zu halten. Professor Thomas Zimmer.
In den letzten 13, 14 Monaten, seit Anfang 2021, haben die Republikaner weit über 100 Gesetze in über 40 Staaten eingebracht, eben ganz enge Zensur und ganz enge Sagbarkeitsregeln für den Bildungsbereich vorsehen. Und das beschleunigt sich sogar noch. Allein im Januar 2022 waren es über 70 solcher Gesetze, die da eingebracht worden sind. Eigentlich überall in allen Staaten bringen Republikaner diese Gesetze ein und überall dort, wo sie an der Macht sind, das sind etwa die Hälfte der amerikanischen Staaten, werden die auch verabschiedet.
Außerhalb der USA hat die Zensurlawine bisher wenig Aufsehen erregt. Doch die Folgen sind schon jetzt beträchtlich. Woody Holton.
I have a daughter in high school, and if a law now being considered.
Meine Tochter ist an der High School. Und wenn das Gesetz verabschiedet wird, das gerade eingebracht wurde in South Carolina, dann wird das 1619-Buch in ihrer Schule verboten und in jeder anderen Schule des Bundesstaates auch. 10 andere Staaten haben solche Gesetze schon verabschiedet und sie werden rigoros durchgesetzt. In Texas, in kleineren Staaten wie Oklahoma, in Florida. Das ist kein Zukunftsgespenst, das passiert jetzt in den USA.
This is already among us and happening in the United States right now.
In Florida sollen Eltern das Recht erhalten, Lehrer zu verklagen, die gegen das Verbot des 1619-Projekts verstoßen. Kentucky will unter anderem negative Behauptungen über die amerikanische Geschichte verbieten. In Missouri wurden seit Beginn des Jahres gleich 16 Gesetze dieser Art eingebracht. Organisationen wie das amerikanische Penn-Zentrum, die versuchen, die Flut an Gesetzentwürfen zu dokumentieren, haben alle Hände voll zu tun.
Das sind zutiefst autoritäre Visionen, die da jetzt in Gesetze gegossen werden. Ich glaube, da ist allen Beteiligten sehr klar, dass es hier eben nicht nur um Geschichte oder so geht, sondern ganz konkret, es geht um die politische, gesellschaftliche und kulturelle Ordnung und darum, ob sie eher legitimiert und gestützt wird oder ob sie hinterfragt und problematisiert wird.
Wie aber könnte ein Ausweg aus der Konfrontation aussehen? Sind Kompromisse überhaupt vorstellbar? Woody Holton hat eine naheliegende Idee.
That's the dilemma, but for me it's easily solved.
Das lässt sich leicht lösen. Wenn Jefferson sich dafür entschied, Sklaven zu besitzen, obwohl er wusste, dass es falsch ist, dann muss man das ablehnen. Aber deshalb muss man nicht All men are created equal ablehnen.
All men are created equal.
Professor Holton spielt auf einen berühmten Satz aus der Unabhängigkeitserklärung von 1776 an, die maßgeblich von Thomas Jefferson verfasst wurde.
Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten für klar an sich und keines Beweises bedürfend, nämlich, dass alle Menschen gleich geboren, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt sind.
Die Prinzipien sind gut, selbst wenn sie von Sklavenhaltern geschrieben würden. Und darum sage ich, wir sollten uns nicht um die Sklavenhalter scharen, die unsere Bill of Rights und die Unabhängigkeitserklärung geschrieben haben. Wir sollten uns um diese Dokumente selbst scharen und um die Prinzipien, die da formuliert werden.
Genau darin kann man auch die Intention des 1619-Projektes sehen. In Nicole Hannah-Jones zentral im Essay heißt es:
Unsere Gründungsideale von Freiheit und Gleichheit waren falsch, als sie geschrieben wurden. Schwarze Amerikaner haben über Generationen dafür gekämpft, dass sie wahr werden.
Doch obwohl das 1619-Projekt bei allem Zorn über den fortgesetzten Rassismus deutlich von amerikanischem Patriotismus beseelt ist, scheinen Kompromisse über diese Fragen unmöglich.
Da geht es wirklich darum, dass Macht, politische, aber eben auch kulturelle Macht umgeschichtet werden soll. Da wird es keinen Weg des Konsenses geben.
Ein Indiz für den Abgrund, der beide Seiten trennt. Selbst zwischen professionellen Historikern ist der Ton rau wie nie. In Massachusetts warf Woody Holton dem Kollegen Gordon Wood vor, der amerikanischen Rechten Argumente für ihre Zensurkampagne zu liefern.
Und darum verlange ich von Ihnen, dass Sie einen weiteren offenen Brief schreiben an Senator Cotton, Gouverneur DeSantis und all die anderen Demagogen, die Ihre Kritik benutzen, um das 1619-Projekt zu verbieten. Sagen Sie denen, ich bin Gordon Wood und ich bin gegen Zensur.
Nicht, dass ein solcher Brief die amerikanische Rechte beeindrucken würde. Aber Gordon Wood hat ihn nicht geschrieben.